Happy Shooting, Folge 224. Aufs Genie klopfen. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
enjoyyourcamera.com.
Hello, I'm David Hobby from strobus.com.
Hi, I'm Joe McNally. I'm here in Washington, D.C. with the Flashbus Tour.
3, 2, 1, Happy Shooting.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ich hab da einen coolen Heil drauf hier.
Ja.
Cool.
Ich höre nix.
Nee, hörst du nicht, das streue ich mir selbst ein hier.
Selbstgestreuten Heil.
Ja, damit ich mich besser auf dem Kopfhörer höre.
Achso, na super.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Jo, lass uns mal loslegen. Wir sind Happy Shooting. Die Sendung rund um die Fotografie, ne?
Jawohl, die Sendung mit dem Chris und dem Boris.
Ja, Chris von rechts nach links und Boris von links nach... Ich höre das?
Nee, das ist mir auch egal. Ich bin auf der rechten Seite.
Okay. Du bist ja auch ein rechtschaffener Mensch.
Ich bin ein rechtschaffener Mensch und ich mixe mich leicht auf den rechten Kanal und der Chris, ja, der ist leicht auf die linke Seite. Das ja, hängt das mit dem linken Bein zusammen, aber...
Gilt aber nur, wenn man den Kopfhörer richtig umhaut.
Das ist in der Natur, ist das ja auch interessant. Ne? Es gibt ja Menschen, die haben ein Bein kürzer, ne? Aber die Natur gleicht das
jeder irgendwie.
Ja, aber die Natur gleicht das aus. Das andere ist dafür ein bisschen länger. Und dann geht das wieder.
Okay.
Ja, aber normalerweise geht es ja auch nicht um Körperbau, sondern um Fotografie. Und da haben wir wieder ein bisschen was heute, oder?
Jo, wir haben wieder viele bunte, lustige Themen.
Oh, ich unter sollte anderem mal aktualisieren.
Was? Aktualisieren mal. Es gibt nämlich eine neue Aufgabe. Heute mal besonders lang.
Mach schon mal weiter, ich scroll noch.
Okay. Der Siegfried hat uns was geschickt zum Thema, was ist es denn? Mutige Fotografen.
Ah, genau. Ich habe hier vorher noch einen Eintrag. Wir blicken mal in die Zukunft und in die Berge.
Ja, achso, gut. Dann der Lars schickt uns was zum Thema Kollegenporträts ausleuchten.
Dann haben wir ein Feedback von der Flashbus-Tour.
Sehr gut, ja. Der Flo aus Irland ist mal wieder auf der Sendung und erzählt uns über seine Erfahrung mit einer Versicherung.
Jo, dann haben wir ein Audiobuch gekriegt. Da geht's um 12 oder 14 Bit im RAW.
Der Stefan verlinkt uns mit einem tollen Tipp zum Thema 28mm Projekt.
Mhm. Dann haben wir einen sehr ausführlich behandelnden Blog-Eintrag zum Thema Schärfentiefe versus Tiefenschärfe.
Ja, der Sven meldet sich zum Thema, wo hört man uns?
Jo, dann geht's nochmal kurz um den Workshop auf der Dream Ranch.
Jo, und beginnen tun wir das Ganze wie immer mit einem Geklicker und Geklapper.
Das ist diesmal so. Jetzt wird's automatisch. Und jetzt wird's schnell.
Ja, ich habe noch nicht nachgeguckt, was es ist. Ich bin mal gespannt. Klingt gemeingefährlich.
Ich hätte es nicht gewusst.
Tja.
Ja, okay.
Du hast einen Workshop verändert.
Richtig. Und
du bist
zwar
der Workshop-Wechsler.
Genau. Und zwar gibt es einen Workshop auf der Dream Ranch. Das findet im Mai statt, Ende Mai. Und da haben wir im Augenblick noch sehr wenig Anmeldungen, sodass das im Augenblick auf der Kippe steht, ob der stattfindet oder nicht. Wenn ihr also zu diesem Workshop auf der Dream Ranch hier in Billingshausen kommen wollt, da kann ich euch gerne, wenn euch das interessiert, auch mal unser Pferdchen zeigen, dann meldet euch an. Und zwar bis zum 24. April, da ist jetzt mal Anmeldefrist. Wir brauchen noch 5 Reiter, damit der Reitworkshop-Teil stattfinden kann. Dann seid ihr eine schöne, kleine, kompakte Gruppe. Das bedeutet eben auch viel Zeit für jeden Einzelnen. Das ist also wirklich großer Vorteil. Und mindestens noch 3 Fotografen. Dann sind wir auch eine sehr, sehr kleine, sehr, sehr überschauliche Fotografenfamilie da. Und das bedeutet,
Findet denn der Fotoworkshop auch statt, wenn der Reitworkshop nicht stattfindet?
Korrekt, genau. Alles. Das. Also sollte der Reitworkshop ausfallen, da gibt es nämlich bisher erst eine Teilnehmerin, sollte der ausfallen, würde ich das Fotoworkshop trotzdem machen, wenn genügend Fotografen kommen. Und das heißt jetzt noch mindestens 3 bräuchte ich. Dann sind wir, glaube ich, zu 4 oder zu 5 mit mir. Vielleicht kommt meine Schwester noch, dann sind wir 6. Das heißt, wir haben sehr viel Zeit auch wieder da für jeden Einzelnen. Es bleibt natürlich beim Einsteiger-Foto-Workshop, das ist ganz klar. Also ihr müsst jetzt keine Angst haben, wenn ihr eure Kamera noch kennenlernen wollt, mit den Einstellungen nicht klarkommt oder die Bilder einfach mal ein bisschen besser komponieren wollt, dann seid ihr da genau richtig. Aber weil das eben so eine überschaubare Gruppe ist, habe ich mir gedacht, nehme ich das Thema Strobist, den Einstieg in das entfesselte Blitzen da mal mit rein. Das heißt, auch wenn ihr sagt, okay, Blende und so Zeug, damit komme ich schon ganz gut klar, perfekt, dann gehen wir doch mal in den manuellen Modus, packen die Blitzer aus und dann zeige ich euch mal, wie man mit Blitzen und mit Lichtmodifiern wie einem Schirmchen, einer Softbox oder einem Grid und solchen Dingen, die man sich auch selber basteln kann, wie man denn damit vielleicht ein Porträt etwas interessanter beleuchten kann oder überhaupt mal beleuchten kann. Und das dürfte damit in diesem Jahr so ziemlich der günstigste Fotoworkshop sein, wo ihr auch Strobist lernt. Ja, also schaut mal rein, happyshooting.de/workshop. Wie gesagt, 3 Fotografen bräuchten wir noch, dann findet das Ganze statt. Anmeldefrist 24.04.2011.
Tja, und ihr findet alles über die Workshops auf happyshooting.de/workshop. Der nächste, der dann noch stattfindet hier mit uns gemeinsam, ist der in Berlin vom 8. bis 10. Juli. Thema Street und Menschen. Wir haben es jetzt festgenagelt, wo wir da hingehen. Wir werden ins Olympische Dorf gehen.
Sehr, sehr geil.
Da freue ich mich drauf. In Berlin. Und zwar kriegen wir eine spezielle Fotografenführung, die ja so ein bisschen uns weiter hinter die Kulissen bringt, als man es normalerweise darf und auch uns mehr Zeit lässt. Du kennst es ja von den Führungen. Mhm. Redet der dann alle Rennen schon mal weg und wollen fotografieren. Wir haben es diesmal so eingerichtet, dass wir wirklich viel Zeit für uns bekommen. Also das Doppelte so einer normalen Führung. Und
ja, ich denke mal, das wird wieder ähnlich laufen, wie wir es auch im Stadion hatten. Da hat er ja auch gesagt, okay, ich kenne euch, ihr wollt fotografieren. Wenn jemand etwas wissen möchte, dann kommt her, ich erzähle euch das gerne. Und dann hatten wir viel Zeit zum Fotografieren, aber wer interessiert war, der hat auch wirklich viel Informationen mitbekommen.
Jo, der ist übrigens schon fast voll. Ich glaube, es sind noch 2 Plätze frei, also schnell anmelden. Die sind wahrscheinlich jetzt nach dieser Folge auch relativ schnell weg. Aber gut, machen wir mal weiter.
Der Sven hat geschrieben, und zwar schreibt er: Hallo ihr beiden, ich möchte euch mal herzlichst danken. Zum einen habt ihr jede Woche spannende und unterhaltsame Themen, die ihr super aufbereitet. Danke auch für die Zeit, die ihr da reinhängt. Noch mehr danke ich euch für die Länge der Sendungen. Ich hatte heute eine Kiefer-OP, bei der ich 4 Zähne gezogen bekommen habe. Während der OP habe ich eure Show gehört, was mich sehr von den unangenehmen Geräuschen abgelenkt hat. Macht weiter so, ihr seid super. 3, 2, 1. Viele liebe Grüße, Sven.
Ist ja mal geil, wozu Happy Shooting Kiefer-OP zu Einsatz kommt. Wir müssen jetzt ab jetzt solche Geräusche einspielen.
Ja, vor allem beim Ziehen, das ist dann immer so.
Du, ich habe noch alle Weisheitszähne. Ich weiß nicht, wie das klingt.
Ne, meine 4 sind auch raus.
Okay.
Waren die 2 links, waren glaube ich zuerst raus. Und dann, als das vernäht und verheilt war, kam dann die andere Seite dran.
Ich habe auch noch die Mandeln und den Blinddarm. Also irgendwie bin ich
noch, du bist noch
einigermaßen, komplett im Bausatz sozusagen. Ja, der Olli schreibt: Moin ihr beiden, da von eurer Seite ja auch des Öfteren auf die richtige Verwendung des Begriffes Schärfentiefe bzw. Tiefenschärfe hingewiesen wurde, hier mal ein ganz interessanter Link zum selben Thema mit einem vielleicht auch für euch überraschenden Ergebnis. Mhm. Tja, und dann linkt er, schreibt dann: Der Autor mit durchaus linguistischem Hintergrund kommt bei seiner Analyse des Themas zum in seiner Logik nachvollziehbaren Schluss, Doppelpunkt, mit anderen Worten, die beiden Wörter Schärfentiefe und Tiefenschärfe bezeichnen, wenn man ihre Bedeutung aus ihren Einzelteilen herleitet, genau dasselbe. Es gibt schlicht kein sprachlogisches Argument dafür, einen dieser Begriffe zu bevorzugen. Ja, und dann schreibt Olli weiter: Ich plädiere ja schon seit langem für die Ersatzbegriffe Schiefenterfe und Terfenschiefe, je nach Lust und Laune, bei fortgesetzterer Stunde auch gern zu Triefenschäfe und Schäfetriefen oder zu mit alles auch scharf. In diesem Sinne, um in den üblichen, an sich durchaus verdienten Lobhudeleien eurer Hörerschaft einen Kontrapunkt entgegenzusetzen. Ganz netter Podcast. Ciao, Olli. Ja. Ja, im Rausch der Schärfentiefe, da hat sich ein Herr Stefanovic, sehr gründlich gemacht. Ich bin trotzdem dafür, dass Tiefenschärfe irgendwie richtiger klingt. So.
Ich bin ja dafür, dass Schärfentiefe richtiger klingt.
Ja, also wer es wissen will und sich mal durchlesen will, das ist also ein länglicher Blogbeitrag mit diversen, irgendwelchen, der hat auch Google durchgesucht, nach wie oft welcher Begriff auftaucht, über wann und ach, was weiß ich.
Also, und versucht zu recherchieren, wo dann der Begriff Schärfentiefe, hätte ich beinahe gesagt, Schärfentiefe zum ersten Mal so auftaucht und schon sehr cool.
Er benutzt doch, was er wollt. Mensch, no. Mir ist scheißegal. So. Stefan.
Ja, ach so, das Video. Der hat uns einen Link geschickt. Er schreibt hier, Stefan, ich nochmal. Er hat uns nämlich schon mal was geschrieben. Hier noch ein kleines Video, was mich sehr beeindruckt hat, einfach mal ohne Comment. Ja, und das ist ein Link zu YouTube. Den findet ihr jetzt auf happyshooting.de, hier zur Folge 224. Ja, und das ist ein Projekt, das nennt sich das 28mm Projekt. Da hat ein Fotograf mit 28mm eben auch in Brennpunkten, ich glaube Frankreich einmal und in verschiedenen anderen Regionen der Welt, Menschen fotografiert, die dort leben und hat die auch, ohne Erlaubnis an die Wand plakatieren lassen oder auch selber plakatiert.
Interessanterweise, das ist er ist im Prinzip ein Gewinner des TED Prize, was ein sehr hoch nominierter Preis ist. Da ist er also in sehr guter Gesellschaft mit vielen anderen großen Gewinnern. Und bei diesem Projekt ging es darum, dass er also nicht nur die Leute fotografiert, also Porträts sind das viele, macht, sondern die eben auch wirklich in der kompletten Welt an Ecken, wo normalerweise eben kein Museumsbesucher hinkommt oder kein Galeriebesucher hinkommt, in groß auf Hauswände und sonst was macht. Also wir reden hier von Porträts, die auch schon mal irgendwie 10 Meter hoch an der Wand kleben. Oder wo man mal wirklich so auf 20 Meter Breite irgendwie nur die Augenpartie eines Menschen sieht.
Übrigens auch sehr geil.
Oder auf Hausdächern, wo man es nur aus dem Flugzeug sehen kann. Also es ist wirklich ein gnadenlos. Ja, oder auf Müllwagen oder was weiß ich. Also die Fotografie bringt er damit wirklich den Leuten nahe, die eigentlich oft eben nichts mit dem Thema zu tun haben. Mhm. Und das ist das Hochinteressante an dem Projekt. Also lohnt sich wirklich, das anzuschauen.
Er hat da quasi ein ganzes Dorf in eine Galerie verwandelt. Er hat da an den Hang von der Eisenbahn hat er quasi die Kopfpartie plakatiert und auf die Waggons hat er die Augen plakatiert und wenn der Zug dann vorbeifährt, dann haben die Gesichter halt immer abwechselnde Augenpartien oben drüber. Es ist unglaublich. Das ist wirklich. Ja.
Also schaut es euch an, wir linken in den Shownotes hin das 28mm Projekt und durchaus einen Blick wert. So, jetzt kommt ein Audiobu.
Das müsste dieser hier sein.
Hallo Chris, hallo Boris. Als erstes wollte ich mich für viele unterhaltsame und sehr informative Podcast-Stunden bedanken, die ihr ja mittlerweile schon seit vielen Jahren regelmäßig produziert. Nun zum Grund meines Audiokommentars. Ich habe mir vor wenigen Tagen eine neue Kamera zugelegt und diese hat die Möglichkeit, ihre RAW-Files nicht bloß in 12-Bit-Farbtiefe, sondern auch in 14-Bit-Farbtiefe aufzunehmen. Jetzt wäre meine Frage an euch, wie ist denn eure Erfahrung mit einer solchen Option? Lohnt es sich, diese Option zu aktivieren und damit die größere Datenmenge und die damit verbundene geringere Geschwindigkeit der Kamera in Kauf zu nehmen? Oder sagt ihr, es lohnt sich nicht und die damit verbundene Qualitätssteigerung ist so marginal oder in der Praxis nicht relevant? Wenn ihr mir dazu was sagen könntet, wäre es super und ich könnte mir auch vorstellen, dass es viele andere Happy Shooting-Hörer interessieren könnte. Also dann sage ich schon mal danke für die Beantwortung der Frage und 3-2-1, Happy Shooting!
Jo, was sagen wir dazu? Bittiefe, also vielleicht erstmal erklären, was das überhaupt bedeutet.
Ja, also die Bittiefe ist die Feinheit der Helligkeitsauflösung in den Farbkanälen.
Genau, das heißt, wie viele verschiedene Rot-, Grün und Blau Nuancen kann die Kamera unterscheiden im Datenformat.
Ja, und das sind bei 12 Bit 4096 Schritte, bei 14 Bit sind es dann schon 16.000 irgendwas.
300
irgendwas. Macht also eine Menge aus, aber in der Praxis würde ich mal behaupten, den Unterschied sieht man nicht unbedingt.
Da bin ich tatsächlich auch sehr überrascht gewesen. Ich habe lange gesucht im Internet nach Vergleichen, als das losging mit den ersten Kameras, die 14-Bit gespeichert haben. So 12-Bit war so der Standard bei den digitalen Spiegelreflexen. Was schon enorm ist im Vergleich zum JPEG-Format. Beim JPEG-Format reden wir da von 8-Bit pro Farbkanal. Also 256 Unterscheidung gegenüber 4096. Und dann habe ich gedacht, ja Mensch, wenn die jetzt kommen mit 14-Bit-RAW, ich meine, okay, wie viel besser mag das noch werden? Also welche Bearbeitungsschritte wird man noch machen können, ohne dass es zu Tonwertabrissen kommt? Weil das ist immer das Problem. Wenn man das Bild nämlich einfach macht und automatisch belichtet oder manuell belichtet, spielt keine Rolle, wenn man es halt in irgendeiner Form belichtet, so wie es dann da ist, sieht es ja auch immer gut aus. Wenn man jetzt aber anfängt und an den Kontrasten dreht, Lokalkontraste, globale Kontraste, wenn man an den einzelnen Farbkanälen, an Sättigungen und Helligkeiten dreht und solchen Späßen, also das Bild quasi entwickelt aus diesem RAW, dann fällt das eben auf, ob man viele Stufen hat oder nicht.
Aber ich hab halt ist lange, der Unterschied zwischen 4000 und 16.000
wirklich so dramatisch? Das ist der Punkt. Auf dem Papier ist das dramatisch. Ne, es ist unglaublich viel, aber ich habe überall nach Beispielen gesucht, wo mal einer zeigt, wo ist denn jetzt wirklich der Unterschied von diesen 14-Bit mehr? Also und das Einzige, was ich da finden konnte, war, ist, dass das mehr oder weniger wohl nur ein theoretischer Vorsprung ist, weil schon in der Sensorik durchaus die Problematik ist, das so fein graduiert noch zu unterscheiden.
Das Ding ist ja, du hast... Also diese 14 oder 12 Bit, das bezieht sich auf die AD-Wandlung, also auf die digitale Umwandlung. Der Sensor selbst ist ja erstmal eine analoge Geschichte. Mhm. Da fällt Licht drauf und dann baut sich da eine Ladung auf durch die Photonen, die da auf die einzelnen Pixel quasi drauf fallen. Und diese Ladung, die wird dann quasi gemessen und umgewandelt in digitalen Wert. Und wenn diese einzelnen Pixel schon nicht irgendwie so fein auflösen können, und ich behaupte jetzt mal, ab einer gewissen ISO-Zahl können die gar nicht mehr so fein auflösen. Also geht einfach nicht. Da ist dann schon, also wenn dann quasi das Pixel schon das Äquivalent zu weniger als 12-Bit liefert, also weniger als 4096 unterscheidbaren Stufen, ja, dann wird dann auch die beste Wandlung nichts mehr bringen. Mhm. Und das Problem ist, einen Unterschied sehen, es ist schwierig. Du hast wahrscheinlich möglicherweise bei der Bearbeitung einen winzigen Vorteil, aber den Unterschied hinterher wirklich zu sehen, ist schwierig, weil das Ausgabemedium ist ja meistens dann eben ein 8-bittiges Medium. Das heißt, entweder wird es nachher in den JPEG auf 8-Bit runtergerechnet oder du hast, immer noch heutzutage ein großer Teil der Druckvorstufe für Magazine und so weiter findet in 8-Bit statt.
Ja gut, selbst bei der Runterwandlung würdest du sehen, wenn du bei der Bearbeitung heftige Tonwertabrisse kriegst.
Ja, ich weiß, aber
selbst es ist, bei 12-Bit hast du schon so feine Nuancen.
Ja,
also das ist eher ein Papiertiger, glaube ich.
Ich glaube auch, also die 14-Bit sind meines Erachtens ein Marketingargument. Und da möge mich jetzt jeder korrigieren, der sich damit fachlich irgendwie sehr tief beschäftigt hat und sagt, nee, ist nicht so. Aber nach allem, was ich bisher gehört, gesehen und selber probiert habe, ist das halt ein schöner hoher Wert, den die Marketingabteilungen der Kamerahersteller verwenden können, um die Kameras damit zu verkaufen.
Also ich könnte mir vorstellen, dass das spannend wird, wenn man Sensoren baut, die eben nicht eine super hohe ISO haben können, sondern wenn man sagt, okay, wir bauen mal einen Sensor, der wirklich ganz fein graduiert aufnehmen kann beim ISO 50, ISO 25, ISO 12, sowas in dieser Kante, dass man die Richtung mal macht. Aber dann wirklich ganz, ganz feine Graduation da reinkriegt, ohne Rauschen und so Zeug.
Das ist zu sehr Nische.
Tja, mir doch egal. Also sollte jemand da draußen von euch mal ein gutes Beispiel gesehen haben, wo das wirklich einen Unterschied macht, einen sichtbaren Unterschied, keinen messbaren, zwischen 12 und 14 Bit. Ich bin sehr interessiert, weil ich konnte da nichts Konkretes finden. Und am Ende arbeitet man natürlich dann auch nicht so extrem in der Entwicklung, dass man sagt, naja, Jetzt spreize ich das mal so weit, bis ich nichts mehr erkenne, aber ich habe immer noch einen schönen weichen Farbverlauf. Mhm. Naja, wie dem auch sei.
Jo.
Also ich würde, wenn es umstellen könnte, würde ich 12-Bit nehmen, wenn die Bilddatei dafür kleiner wird.
Ja.
So als Fazit.
Ich auch. Gut. Dann hau mal.
Achso, ich habe hier, hab hier was für dich, und zwar das hier.
Aha.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Jo, jetzt machen wir ein kleines Geräuschrätsel. Was ist das hier?
Das ist ein Schnellverschluss eines Turnschuhs.
Ah, das ist ein Klettverschluss. Das ist schon mal nicht schlecht. Hat aber weniger mit Turnschuh zu tun, sondern mit der Pixel Pocket Rocket, die jetzt bei Enjoy Camera im Katalog gelandet ist. Die Pixel Pocket Rocket, ich freue mich sehr drüber, dass dieses Produkt bei Enjoy Camera gelandet ist, weil ich benutze es seit 2 Jahren und habe mehrere davon mittlerweile. Und es ist die geilste kleine Speicherkartentasche, die es gibt.
Ist das die, die also, man so um sich selbst wickelt?
Da wickelt, also die Tasche, man wickelt sie nicht um sich, sondern...
Nein, die Tasche um sich. Also die Tasche um sie um die sich Tasche. Selbst. Um,
also man wickelt ja. Die quasi so schneckenförmig auf. So. Muss man mal gucken. Also das ist im Prinzip, ja, du bringst mich jetzt ganz auseinander. Das ist im Prinzip, ist es eine Tasche, die, also das ist nicht so wie wenn man, na, du weißt ja manchmal, man kann diese kaufen, wo dann so 4 Stück reingehen und die sind aus Hartplastik und was weiß ich, aber du weißt ja selber, wie stabil so eine Compact-Flash-Karte ist.
Ja.
Oder auch eine SD oder sonst was, also die kann man auch schon mal mitwaschen und da passiert nicht viel. Das heißt, diese Hardcover-Dinger, die sind eigentlich gar nicht unbedingt nötig für diese Karten. Und du hast auch immer dieses Thema, naja, dann ist die Packung nachher 5-mal so groß wie die eigentliche Karte. Hier hast du eine Tasche, wo 10 CF-Karten reinpassen oder SD-Karten oder alles Mögliche. Wahrscheinlich, wenn man, ich habe es noch nicht versucht, aber mit SDs kann man wahrscheinlich pro Fach, also 10 Fächer, kann man wahrscheinlich pro Fach irgendwie 2 tun und kannst also wahrscheinlich 20 SD-Karten locker da rein.
SD-Karten? Da, also überleg mal, wie klein eine SD-Karte gegenüber Kompaktflash ist. Da kannst du wahrscheinlich 10 pro Fach reinstecken oder so.
Nicht ganz, aber weil irgendwann wird dann die Tasche zu dick. Aber das Ganze ist auf jeden Fall extrem handlich. Du rollst das dann so auf und machst dann den Klettverschluss zu. Sie hat außen noch so ein halbdurchsichtiges Fach, wo du eine Visitenkarte oder sonst was reintun kannst, also ein Namensschild oder sowas. Dann hat sie einen Riemen dran und der hat an beiden Seiten so Kunststoffkarabiner und damit kann man die Tasche dann nochmal irgendwo zum Beispiel im Fotorucksack festmachen oder man hat die Tasche in der, diese Pixel Pocket Rocket in der Hosentasche und macht dann den Riemen an den Gürtel, dass man sie am nicht so leicht rauszieht oder dass man sie nicht verliert. Und ja, ich schleppe die jetzt eben seit 2 Jahren hier mit mir rum. Das initial habe ich die mal gekauft für den ersten Himalaya-Trip und also dann wurde es noch eine mehr und nochmal, also irgendwie diese Teile sind klasse, sie werden gebaut von Think Tank Photo, ist eine Firma, die sich unter anderem damit rühmt, dass ihre komplette Linie an Produkten komplett PVC-frei ist, also da werden dann so alternative Materialien, Silikon und die durchsichtigen Teile sind dann eben kein PVC, sondern PU-Folie und das gesamte Gewebe ist nicht PVC-beschichtet, also ist das alles irgendwie eine gute Geschichte und ich finde dieses Produkt sowas von geil. Und dann bin ich irgendwann zu Ingo, habe ihm eine Mail geschrieben, sagte, du, das musst du bei dir in die Firma aufnehmen, in den Katalog. Und dann sagte er, ja, mal probieren. Und irgendwie kam vor ein paar Tagen die E-Mail von ihm, sagte, wir haben es jetzt. Also man hat es mir zu verdanken. Ha!
Ja, super.
Voll gut.
Haben wir das auch geklärt.
Ja, nee, also es ist wirklich ein hübsches Produkt. Ich mag es total und dummerweise habe ich jetzt schon mehrere, muss mir also keine mehr kaufen, weil das geht auch irgendwie nicht kaputt, das Ding. Bekommt ihr natürlich bei Enjoy Camera und ihr bekommt auch darauf und auf alle anderen Sachen wie immer 5%. Dafür geht ihr einfach auf enjoyercamera.com/happyshooting. Da gibt es den super geheimen Code. Und ja, zur Feier des Tages haben wir gesagt, wir machen jetzt mal eine außer der Reihe Verlosung. Wir verlosen eine Pixel Pocket Rocket. Und das, was ihr dafür tun müsst, ist, schreibt bis einschließlich Sonntag, den 17.04.2011. Also das sind jetzt nach Veröffentlichung der Sendung Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, 4 Tage habt ihr Zeit, einen Kommentar auf unser Blog auf happyshooting.de zur aktuellen Folge 224. Und zwar, ich brauche eine Pixel Pocket Rocket, weil... Diesen Satz bitte vervollständigen. Also nochmal, ein Sendeschluss bzw. Anmeldeschluss ist, oder Kommentarschluss ist der 17.04.2011, also bis einschließlich Sonntag, und ihr schreibt, ich brauche eine Pixel Pocket Rocket, weil... Ja, und Montag wird sich dann Boris die mal vornehmen und daraus einen verlosen.
Genau, das heißt, ihr sollt dann die Kommentare auch mal im Auge behalten, weil dann werde ich dort ja mal sagen, wer dann auch gewonnen hat. Und dann brauche ich natürlich eine Anschrift.
Richtig, also in die Kommentare keine Anschrift rein.
Nee, das ist nicht so clever.
Das ist so doof, das kriegt ihr nachher.
Außer ihr wollt viel, viel Post von ganz vielen Freunden haben.
Jo, gut. Ich glaube, bei den Kommentaren kann man seine E-Mail-Adresse hinterlassen.
Ja, das ist auch eine gute Idee. Eine funktionierende E-Mail-Adresse würde helfen.
Das hilft zum Beispiel. Also beim Kommentarschreiben gibt es so ein Feld dafür. Mhm. Ja, sehr schön. Die Pixel Pocket Rocket bei enjoyyourcamera.com. Herzlichen Dank für die Unterstützung.
Ich habe übrigens eben gerade hier ein bisschen rumgekraspelt. Entschuldigung
dafür. Habe ich gehört.
Aber ich habe mein Pixel Pocket Rocket gesucht. Ich glaube, ich muss mal ein neues bestellen. Ich finde es nicht mehr. Ich hoffe, da waren keine Speicherkarten drin.
Wie du, wahrscheinlich, aber so klein ist es nun auch wieder nicht. Also es passt angenehm in eine Gesäßtasche.
Ich habe das mal in irgendeine Fototasche gepackt, aber verdammt. Ich muss mal gucken. Ich brauche eh noch neue Speicherkarten.
Ja, der Flo hat uns was
geschickt. Der Flo hat uns das hier geschickt.
Ja, hallo Boris, hallo Chris. Hier ist der Florian aus Irland nochmal. Eine ganz kurze Rückmeldung zu der Versicherung, der Fotoversicherung bei Pagande und Pöte. Ich bin damals, als ihr das erwähnt hattet bei euch im Podcast, bin ich auch gleich reingesprungen und mich dort angemeldet. Und das war auch eine gute Sache, denn jetzt, insgesamt 4 Jahre später, ist es wirklich passiert, oder beziehungsweise vor ein paar Wochen, mir ist meine Fototasche aufgesprungen. Da ist eine Schnalle an der Seite vom Gurt lose geworden und was fällt heraus? Die Kamera und der Blitz. Und ja, das Objektiv war dann Schrott, ein 50mm, und der Blitz war das LCD kaputt. Dann hatte ich mich bei Pergan und Pöte gemeldet, was denn nun ist. Die hatten gesagt, ja, alles kein Problem, ich müsste eine Reparaturkostenvoranschlag anfertigen lassen. Bin dann auch zu einem entsprechenden Reparaturcenter hier in Dublin gegangen. Die hatten mir einen Voranschlag für den Blitz gemacht, dieses LCD auszuwechseln. Und das Objektiv haben sie gesagt, dass man das nicht reparieren kann. Das war, wie gesagt, die sind so kompakt, glaube ich, da kann man nicht sehr viel machen, wenn da das ein bisschen verzogen ist drinne. Jedenfalls hatte der Autofokus, also das Fokusrad hat geklemmt, man konnte den nicht mehr richtig fokussieren. Und das hatte ich dann Pergan und Pöte geschickt und die haben mir dann innerhalb von einem Tag geantwortet, ja, den Blitz bitte reparieren lassen, weil das doch günstiger war, als den Blitz komplett neu zu kaufen. Und beim Objektiv haben sie gesagt, ja, da können wir mir kein neues Objektiv schicken, weil, kurze Vorgeschichte, ich bin ein Sony-User und habe ein paar Minolta-Objektive und Minolta wurde von Sony aufgekauft, andersrum. Doch ja, Minolta wurde von Sony gekauft, ja. Und dieses 50mm in der Anfertigung von Minolta gibt's nicht mehr. Sony haben das jetzt baugleich mit ihrem eigenen Namen drauf. Allerdings hat das für Pergande und Pöte wohl nicht gegolten. Jedenfalls haben sie dann gesagt, sie haben mir einfach für die Versicherungssumme ersetzt. Und da habe ich dann für das Objektiv, habe ich dann wirklich Cash gekriegt. Habe mir jetzt selber halt ein neues Objektiv nochmal gekauft, das aktuelle 50mm von Sony eben. Und den Blitz hatten sie mir halt auch überwiesen für die Reparaturkosten. Und insgesamt hatte ich 50€ Selbstbeteiligung und insofern bin ich da eigentlich dann doch ganz glimpflich herausgekommen aus der ganzen Angelegenheit. Und insgesamt muss ich sagen, lief das wirklich einwandfrei. Die haben gesagt, es ist überhaupt kein Thema. Ja, das und das muss ich tun, das habe ich gemacht. Die haben das Geld überwiesen, super. Ich wurde auch nicht hochgestuft oder so. Also sie haben gesagt, man wird generell nicht hochgestuft bei ihnen, also wie das bei der Autoversicherung jetzt der Fall wäre. Ich denke nur, wenn das dir zu oft passiert, dann schmeißen sie dich irgendwann raus. Aber ansonsten, das kam mir alles sehr, sehr easy vor, sehr nett, sehr höflich und sehr unkompliziert. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sowas ist gut zu haben. Und in dem Fall war es ja auch einfach nur Dummheit, mehr oder weniger. Also meine Fototasche, wenn die Schnalle da an der Seite abspringt, keine Ahnung, dumm gelaufen, aber es hätte mir auch so aus der Hand rausfallen können und hätten es wahrscheinlich genauso ersetzt. Ja, das nur eine kurze positive Rückmeldung zu Pergande und Pöte. Liebe Grüße aus Irland, ich gehe jetzt weiter fotografieren und 3, 2, 1, Happy Shooting!
Oh, Florian, super!
Wie macht man das denn hier aus jetzt? Ah!
Hat einen Ausschalter gefunden.
Sehr schön!
Ja, Mensch Flo, mal 2 Kaffee morgens weniger. Aber danke für das Feedback. Nee,
der ist einfach so.
Der ist so, ja, voll Energie. Ja, als Kind in den Kaffeekessel gefallen.
Wahrscheinlich. Jo.
Ja, Flo, super.
Gut, also Versicherung taugt. Du kannst ja den Link zu denen nochmal hinmachen. Wir kriegen ja da irgendwie so ein bisschen...
Genau, 5€ kriegen wir, wenn ihr euch da anmeldet über unser Dokument. Womit wir euch das nicht aufzwingen wollen, es gibt viele andere tolle Fotoversicherungen da draußen. Also bitte lest euch selber die Bedingungen durch, fragt selber dort an, ob das für euch passt. Sie sind einfach nur so nett und geben uns etwas für die Vermittlung. Nehmen wir gerne.
Der Marco.
Ja, Flashbus-Tour, darum geht's. Wir hatten doch gesprochen über die Flashbus-Tour.
Das ist das Ding, was der Strobis, der David Hobby und der Joe McNally zusammen gerade in den USA machen.
Genau, David the Strobis Hobby und Joe Numbnut McNally.
Numbnuts McNally, genau. Also die sind ja gerade unterwegs und machen da die irgendwie so 40 Städte in 40 Tagen. Machen da eine Riesentour und erzählen vielen Leuten was über Blitzfotografie mit TTL und ohne. Und
genau, David Hobby macht es ja in der Regel manuell, also ohne TTL, die meiste Zeit, ab und zu eben dann auch mal mit. Und hier ist halt das Problem, dass das natürlich geschlossene Gesellschaften sind. Das ist immer so eine Eintagesveranstaltung. Und ich nehme mal an, dass die auch noch DVDs oder irgendwas davon rausbringen wollen von Natur, könnte ich mir jedenfalls vorstellen.
Oh, das wird vermarktet ohne Ende. Da kannst du sicher sein. Ja, die sind ja jetzt schon am Promoten.
Sie haben halt auch geschrieben in den FAQs, dass keine Videoschnitte gemacht werden sollen und das nicht veröffentlicht werden soll und so weiter. Klar, macht die natürlich das Geschäft kaputt. Der Haken an der Sache ist, man kriegt nicht so wahnsinnig viel mit davon.
Es gibt ab und zu so einen Blog-Eintrag.
Es gibt mal einen Blog-Eintrag mit dem ein oder anderen Foto. Und das Schöne ist, es gibt eben dort drüben in den Staaten den Marco, der Happy Shooting-Hörer ist und aber Deutsch ist und auch spricht.
du hast das verlernt mit dem Deutschsprechen.
Ja, ich verlerne das gerade, aber Marco kann das ganz gut.
Marco ist Deutscher und war auf der
Richtig, der hat sich das nämlich Bus-Tour. Der hat uns auch eingeladen übrigens, aber das hat bei uns ja leider nicht geklappt. Wie dem auch sei, jedenfalls hat er mal in einem PDF-File ein bisschen darüber berichtet. Ich nehme an, Marco, ich darf das veröffentlichen, da steht ja nichts Geheimnisvolles drin. So zusammenfassend kann man sagen, die erste Hälfte des Tages hat David Hobby gemacht, der an eigenen Bildern wohl gezeigt hat, wie er eben eine Situation, ein Porträt etc. gemacht hat, also das Ergebnis gezeigt hat und hat dann aber ganz detailliert zerlegt, wie viele Blitze hat er da benutzt, warum hat er jeden einzelnen Blitz benutzt, wie hat er den benutzt und warum das so gemacht, also wirklich von Stück für Stück dieses Bild aufgebaut und eben erklärt, was er da getan hat. Also ich denke, das ist rein von der theoretischen Seite unglaublich hilfreich für viele gewesen. Und der zweite Teil, den hat dann wohl Joe McNally bestritten und der hat dann halt voll das Praxisprogramm durchgezogen. Der hat auf der Bühne live geshootet mit seinem Assistenten und auch mit Leuten aus dem Publikum. Interessant ist wohl auch, dass sich vorher Leute dort anmelden können und bewerben können als Helfer eben. Die müssen dann schon sehr früh am Tag da sein und beim Aufbauen helfen und so weiter, haben dann aber eben auch quasi einen Platz in der ersten Reihe und können dann mal helfen, einen Blitz zu halten und so. Naja, und da hat er halt sehr eindrucksvoll wohl gezeigt, wie man eben da fotografiert mit dem Automatikmodus, also mit Nikon, dem Lighting System, Creative Lighting System. Und das Ganze wurde dann tethered übertragen, direkt auf zwei große Monitore. Also ganz, ganz spannend. Und was ihr ganz am Anfang schon gehört habt, nämlich das hier.
Hello, I'm David Hobby from Strobus.com.
Hi, I'm Joe McNally. I'm here in Washington, D.C. with the Flashbus Tour.
3, 2, 1, happy shooting.
Das sind zwei Aufnahmen, die der Marco für uns gemacht hat. Der hat ihr so die zwei tatsächlich vors Mikro gezerrt und hat sie dann, ich weiß nicht, mit was genötigt, uns zu grüßen.
David Hobby und Joe McNally sind einfach fleißige Happy Shooting-Hörer.
Das ist übrigens tatsächlich so.
Haben sich dann wirklich quasi vor das Mikrofon quasi gedrängt, um uns endlich mal einen Gruß zu hinterlassen.
Ja. Das ist nicht ganz gelogen, weil, wenn ich das in der PDF jetzt noch richtig in Erinnerung habe, David Hobby kennt Tips from the Top Floor, das heißt,
ich. Ich hatte den sogar mal im Interview auf Tips from the Top Floor und ich war letztes Jahr bei Joe McNally auf dem Workshop, vielleicht erinnert der sich auch nur dunkel an mich.
Genau. Und da kommt ja dieser Gruß her, dieses 3-2-1 Happy Shooting.
Woher kommt das?
Genau. Happy Shooting sagst du immer, also ohne zählen. Happy Shooting sagst du immer, Tips from the Top Floor.
Achso, ja, das mache ich, genau.
Da kommt das ja hin, deswegen erinnern die sich da bestimmt dran.
Wahrscheinlich.
Also jedenfalls sehr, sehr cool. Sind übrigens zwei einzelne Aufnahmen, hört ihr nachher in den Outtakes dann nochmal getrennt.
Sehr schön. Also Marco, vielen Dank, dass du das für uns organisiert hast. Hat Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
So, heute viele, viele Audiofragen. Wir haben noch eine vom Lars.
Ja, ich suche mal.
Hallo Happy Shooting Team, hier ist der Lars und ich hoffe, dass es bei Audiokommentaren nicht wirklich einen richtigen tiefen Bodensatz gibt, in dem ich mich jetzt befinde. Naja, vielleicht habe ich Glück und das Ganze wird zumindest vor Ostern, aber zumindest vor Weihnachten 2011 gesendet. Ich habe da mal eine Frage und zwar soll ich für meine Abteilung, für meine Kollegen Porträts machen. Die sollen im Intranet gezeigt werden und außerdem gibt es noch eine Fotowand, wo die Kollegen hängen und die müsste halt dringend mal aktualisiert werden. Also Lightroom und Schwarz-Weiß-Umwandlung und so, da bin ich, glaube ich, ganz fit. Ich habe eher eine Frage, wie ich das Ganze eigentlich ausleuchten soll, ob ihr mir ein paar Tipps geben könnt für das Setup. Zur Verfügung steht mir eine Canon 60D mit einem Systemblitz im 430 und zwei Yongnus und eben noch einen zweiten Blitz. Und ich habe ja so recht günstige Schirme und Stative, aber mit denen eigentlich noch nie viel gearbeitet. Vielleicht könnt ihr mir da einfach einen Tipp geben, wie ich das Ganze ausleuchten könnte. Am besten vielleicht auch was zu den Personen, wie man da vielleicht, keine Ahnung, Stuhl, Barocker, sonst wie. Ja, und vielleicht noch was zur Objektivwahl. Also ich stelle mir eigentlich vor, das Ganze mit meinem 50mm 1.8 zu machen. Oder alternativ hätte ich noch ein Tamron 90mm Makro, was halt auch sehr schön mit Offenblende freistellen kann. Ja, das war's eigentlich. Ach so, eine Sache noch. Ich wollte euch bitten, hört doch endlich auf, den Leuten auszureden, dass sie einen Filter vor dem Objektiv brauchen, weil ich finde das eigentlich ganz toll und freue mich immer, wenn ich mal ein gebrauchtes Objektiv kaufe, wenn ich solche Leute finde. Und dann kann ich das nämlich abschrauben und entsorgen, wenn ich das Objektiv zu einem guten Kurs gekauft habe. Ansonsten macht weiter so. 3, 2, 1. Happy Shooting.
Das genau das dachte ich kürzlich nämlich auch, weil ich auch so ein paar gebrauchte Objektive gehabt habe und die hatten alle einen Filter davor, so einen Skylight-Filter, so einen unnötigen. Und ich dachte, klasse, hab die Filter abgemacht und natürlich, prächtigsten Zustand. Also, ja, nee, Lars, es ist schon toll. Also, alle Leute, die irgendwie ihre, nee, ich weiß es auch nicht, wie man das jetzt verkauft, dass quasi beide Seiten was davon haben. Nee, Filterform, aber die sind doof, so.
Ich bleib dabei. Alles, was nicht in den Strahlgang muss, weil ich genau weiß, was es tun soll, gehört da weg.
Ja. Sorry, Lars. Es tut uns leid. Aber kannst von ausgehen, dass vielleicht die Leute, die so mit Filtern vorm Objektiv rumrennen, gar nicht Happy Shooting hören?
Wird so sein.
Wahrscheinlich. Mhm. Also insofern ist schon okay.
Und selbst die, die hören, es gibt immer noch viele, die überzeugt sind, dass es eben doch zu was gut ist. Und das ist auch in Ordnung so.
Mhm. So, jetzt komme ich mal kurz zum Thema Porträts in Dingens, in der Firma. Jetzt mache ich mal kurz meinen Ansatz. Der hat nämlich gar nichts mit Blitzen und so weiter zu tun.
Hm, erzähl
mal. Sondern der ist eigentlich, also simpler geht's kaum. Such dir doch einfach, also A, das schönste Licht für Porträts kriegst du draußen. Das Tageslicht. Ist einfach vom Spektrum und von allem her erstmal so vom Umfang, vom Farbtemperaturumfang und so weiter, ist erstmal per Definition einfach ein schönes Licht. So, jetzt hat es natürlich mit der Größe des Lichts und mit der Richtung zu tun. Also in die pralle Sonne würde ich keinen stellen, sondern ich würde die Leute dann in den Schatten nehmen. Vielleicht so, dass ich im Rücken eine helle Wand habe, dass die Leute quasi noch von vorne so ein bisschen genug Licht bekommen. Also darauf achten, dass der Hintergrund nicht zu hell ist. Und dann hast du im Prinzip schon ein richtig schönes Licht für ein Porträt. Dann hast du allerdings keinen schönen Einsatz für deine tollen Blitze und deine Yongnuos und deine Schirme und so weiter. Aber manchmal tut es auch viel, viel weniger Aufwand und man kriegt trotzdem ein schönes Porträt hin. Also das wär so mein Guerilla-Ad-Hoc-Einsatz, der zumindest so, naja, ich sag mal so am Nachmittag ganz gut funktioniert. Oder auch am Vormittag. So um die Mittagszeit, wenn die Sonne ganz oben steht. Naja, wenn man ein schattiges Plätzchen findet, funktioniert es auch da. So, Boris, jetzt kannst du mal was sagen zum Thema Strobist und so.
Jo, also wenn
dahin ging ja die Frage eigentlich.
Ja, wenn ich zwei Blitze zur Verfügung hätte und noch nicht so genau weiß, was ich damit machen soll, dann würde ich mir eine schöne Lichtzange aufbauen. Bedeutet, du stellst dich irgendwo hin, wo du einen vielleicht neutralen Hintergrund hast. Das ist die eine Option. Das heißt vielleicht ein hellen Hintergrund, einen dunklen, einen grauen oder zumindest einen einfarbigen Hintergrund, vielleicht Firmenfarbe. Ich muss dich vielleicht ein bisschen annähern an die alten Fotos, die du da hast, die ersetzt werden sollen. Es gibt auch manchmal eine Vorgabe. Vielleicht nimmst du aber auch einen Hintergrund, die Firma selbst, also irgendwelche ja, Bürogeschichten, dass du Schreibtische siehst oder Schreibtischlampen siehst oder wenn das ein Labor ist, dass du das Labor im Hintergrund siehst, solche Geschichten. Also suchst erstmal den interessanten oder den neutralen Hintergrund aus, stellst die Person dann dahin, du stellst dich vor die Person und dann stellst du entweder rechts oder links von dir und damit auch von der Kamera einen Blitz auf, schön durch den Schirm durch, sodass dein Motiv, also deine Person, so schräg von vorne beleuchtet wird. Eben nicht frontal, sondern leicht von der Seite. Wie viel, das musst du dann ausprobieren. Ist ein bisschen typabhängig. Wenn du nicht das ganze Gesicht beleuchtest, sondern einen härteren Schattenverlauf machst, also Licht etwas näher dran, Licht fällt also schneller ab nach hinten, dann kann man das Gesicht ein bisschen schmaler kriegen. Wenn du so ein bisschen korpulentere Personen hast, kann man die ein bisschen schmaler im Gesicht damit kriegen. Wenn du es ein bisschen von vorne machst, ein bisschen etwas frontaler, dann ist es eben gleichmäßiger ausgeleuchtet, sieht ein bisschen angenehmer für die meisten normalen Betrachteraugen aus, die das vielleicht nicht ganz so extrem strobist-like mögen. Ja, und dann stellst du quasi in Verlängerung der Lichtrichtung, also wenn du jetzt von links vorne zum Beispiel den Blitz kommen lässt und verlängerst das durch die Person durch, nochmal so um dieselbe Distanz oder mehr, das hängt jetzt ein bisschen von deinen Räumlichkeiten ab, und stellst dann quasi von dir aus gesehen rechts hinter die Person noch einen Blitz, der die Person von hinten, von der anderen Seite beleuchtet, und dann kriegst du ein schönes Konturlicht von der anderen Seite. Und wenn du das vielleicht auch so ausrichtest, dass es eben auch nicht nur den Rücken und den Hinterkopf trifft, sondern auch noch leicht so die Ohrpartie vielleicht bis zur Wange beleuchtet, so ein bisschen den Schatten aufhält, dann kann das auch sehr, sehr interessant und sehr angenehm aussehen. Da musst du halt ein bisschen experimentieren. Da weiß ich jetzt nicht, welcher Platz dir da insgesamt zur Verfügung steht. Kann zum Beispiel funktionieren, wenn du einen größeren Raum hast, dass du den zweiten Blitz sehr weit nach hinten stellst, dann gar keinen Lichtformer mehr drauf machst, sondern hart die Person direkt anblitzt. Dann brauchst du aber unter Umständen wenigstens mal einen Snoot, also irgendwie eine Kellogg's-Packung mal aufschneiden, eine schöne lange Röhre wickeln, die dann um den Blitz kommt, damit du möglichst nicht in der Kamera getroffen wirst von dem Blitz, der da von hinten nach vorne schießt, sondern wirklich nur das Motiv triffst. Wenn du mit einem Schirm arbeiten kannst, den du weit genug wegkriegst, dass er nicht mehr im Bild ist, dann hast du natürlich die größere Fläche dann zur Ausleuchtung. Ja, so würde ich das machen.
Cool. Ne? So, dann lass uns doch mal eben kurz einen Blick auf den Plapperkasten werfen, auch als Twitter bekannt. Da sind nämlich wieder eine ganze Menge Fragen eingegangen. Auch Tipps und Hinweise, zum Beispiel der Sepp schreibt uns ein iPhone-Abtipp für die Leute, die auf den Berlin-Workshop kommen. Anstatt 5 Euro gerade für ein paar Tage kostenlos eine Applikation namens Cool Berlin. Das scheint wohl sowas wie ein Reiseführer zu sein.
Ist es ja. Mit vielen Fotos von Lokalitäten und sowas.
Genau. Und kostet gerade nichts. Ja, wer das mag, soll sich's holen.
Schreibt, das ist ja ganz cool für die Workshop-Vorbereitung, ne?
Eben, so für die Leute, die auf den Workshop kommen. Also, warum nicht? Wenn es nichts kostet, kann man ja mal zuschlagen. Was gibt's denn noch? Basilia Gorgo fragt, wie bewahre ich am besten meine Objektive auf, wenn ich sie nicht benutze? Tja, wie machst du das, Boris?
Nicht so clever, muss ich gestehen. Ich habe hier ein Objektiv bei mir, es liegt einfach auf dem Schreibtisch. Also Verschlusskappen sind natürlich dran, oben und unten. Ich muss das gerade mal holen, was ist das eigentlich hier? Das ist mein 17 bis 40. Braucht jemand ein 17 bis 40 L?
Also ich habe hier ein paar rumstehen auch. Bei mir sind sie aber auch manchmal einfach in der Fototasche drin. Dann weiß ich aber manchmal nicht in welcher, weil ich mehrere habe. Und jetzt für unterwegs, ich werde jetzt bald verreisen, dann nehme ich auch manchmal einfach nur so ein X-Wrap und Wickels ein und tue es mir so in den Rucksack.
Also wichtig ist vor allen Dingen Trockenlagern.
Ja.
Also ich nicht irgendwie in den feuchten Wäschekeller oder so.
Ja, also ich meine, du kannst auch einfach nur in den Schrank stellen, wenn du sie nicht benutzt, weil da müssen sie ja nicht weich gelagert sein. Ansonsten, wenn du unterwegs bist, eignet sich natürlich eine Fototasche.
Aber halt zum Beispiel wieder nicht draußen auf dem Flur, haben ja viele dann so Schränke, wo auch die Garderobe zum Beispiel drin ist, wo dann eben auch mal so irgendwie Lametta für Weihnachten gelagert wird oder der Osterschmuck und sowas. Da würde ich es zum Beispiel nicht reintun, weil wenn du dann da den feuchten Mantel vom letzten Regenschauer oder den Regenschirm oder sonst was reinstellst, genau das würde ich eben vermeiden. Also such dir einen trockenen Ort dafür. Sonst könnt ihr mich gammeln.
Jo. Der Photon sagt keine Frage, sondern Tipp. Über alle Dateiformate kann man mit dem Programm Tuggles getaggt werden. Super, auch für Videofiles. Okay, nie gehört. Tuggles.
Haben wir hiermit weitergegeben.
Ja.
Wer kennt es nicht?
Stromzufuhr. Stromzufuhr wissen. Welche Brennweite nutzt ihr im fotografischen Alltag erfahrungsgemäß am meisten? Also an der Vollformatkamera, ich bin ja eher so der leichte Weitwinkelfreak. Also für mich sind so die, ja, so zwischen 18 und 50, so der Bereich ist für mich irgendwie ganz, ganz schöner.
Also da ich sehr häufig das 24 bis 105 drauf habe, sind es tatsächlich die Brennweiten 24 und 105. Also oft sind diese Zoom-Objektive für mich immer nur zwei Festbrennweiten. Das dazwischen benutze ich relativ selten, kommt aber vor. Was ich sehr gerne benutze, ist so der Bereich um 80, 85 mm, jetzt am Vollformat. Gefällt mir ganz gut. Und was ich eben dadurch, dass ich sehr viel die Pferde auf dem Reitplatz oder auch auf der Koppel fotografiere, dazu kommt, ist der Telebereich, also sehr viel der Bereich so 200 mm bis 400 mm.
Jo, Moondragon85 hat keine HS-Frage, sondern ein HS-Tipp als Ergänzung zu Memory of Colors. Das hatten wir ja letztes Mal vorgestellt.
Yep.
Die anderen Fotopedia-Apps sollen auch interessant sein und zwei davon sind sogar kostenlos. Also einfach mal nach Fotopedia gucken.
Ja, cool.
Ja.
Ja, dann fragt der Helios03, ob man bei Landschaftsaufnahmen den Dunst in der Ferne mit einem Polfilter zumindest teilweise minimieren kann. Also Dunst ist ja reflektiertes Licht, also gestreutes Licht sogar.
Mhm.
Hast du es mal ausprobiert?
Ja, geht ein Stück weit, weil der Polfilter, der nimmt ja, oder mit dem Polfilter kann man ja ein Stück weit Reflexionen an nicht-metallischen Oberflächen bisschen reduzieren und je nachdem, wie dieser Dunst, also der Dunst ist eben wirklich, da sind irgendwelche Partikel in der Luft und diese Partikel, sei das jetzt Wasser oder sei das jetzt Staub oder sonst was, die reflektieren die Sonne und deshalb sieht man durch den Dunst nicht so gut durch. Und man kann mit dem Polfilter da zum Teil zumindest was wegnehmen. Also ein bisschen mehr Kontrast reinbringen kann man damit schon.
Also ich habe es mal probiert, da hat es nicht geklappt. Aber wie das mit dem Polfilter immer so ist, hängt das ja stark von der Lichtrichtung ab.
Genau, hängt ja davon ab, wo die Sonne jetzt ist. Also am stärksten funktioniert der Polfilter, wenn die Sonne im 90-Grad-Winkel, also links oder rechts von dir steht. Wenn die vor oder hinter dir steht, dann kann der Polfilter fast nichts ausrichten.
Dann fragt der Leisbär oder L. Eisbär, könnt ihr bitte bei Happy Shooting herausfinden, was mit dem Sensor der 5D Mark II mit dem Sensorfilm geworden ist? Und zwar aus der Folge 217. Du erinnerst dich, der Audiokommentar mit dem völlig am Boden zerstörten Hörer, der sich wohl den Sensor da versaut hat. Ja, das finden wir raus. Und zwar habe ich vor, ist schon mehrere Tage jetzt her, eine E-Mail gesehen, wo er uns, ich glaube auch wieder als Audiokommentar quasi den zweiten Teil geschickt hat. Haben wir noch nicht drinne, ist aber quasi schon auf der Liste. Wird also vermutlich in der nächsten oder übernächsten Folge dann gespielt.
Das war der Tobias, der hatte da ein Problem. Also gleich mal ins Notebook für die nächste Sendung nehmen.
Ja, ist schon im Posteingang ganz oben. Cool. Also das
ist
nicht im Bodensatz.
Absodrick oder wie auch immer er heißt. Wir hatten ja die Frage, ob man Strahlung mit einem CCD oder mit einer Digitalkamera, also Strahlung aufnehmen kann, die nicht Licht ist. Und da hat er uns jetzt einen Link zu einem Video geschickt. Das macht jetzt jemand, der tatsächlich hier irgendwie CCDs verwendet, um damit Strahlung aufzunehmen. Also der tut das dann quasi, benutzt dann quasi die Kamera dazu, um irgendwie diese Strahlung sichtbar zu machen. Genau habe ich es mir noch nicht angeschaut, aber es geht wohl irgendwie, also durchaus. Und dann hat mir jemand anders auch noch mal ein Video geschickt, das habe ich jetzt leider nicht mehr parat. Das war aber so klasse, da hat jemand nämlich eine Digitalkamera in den Videomodus geschaltet und hat die unter ein industrielles Röntgengerät drunter gelegt.
Ach, das habe ich gesehen, ja, das war glaube ich in den Kommentaren verlinkt.
Richtig, und da hörst du dann plötzlich oder siehst du dann plötzlich nur noch so eine Lichtwolke und eigentlich nur noch Rauschen. Also, ja.
Wobei man jetzt ja immer, ist das der Sensor, der das aufnimmt, oder ist das die Elektronik, die dadurch gestört wird? Aber ich glaube, das ist jetzt Haarspalterei, ne?
Ich behaupte mal, das ist wahrscheinlich der Sensor, der ein Problem kriegt. Also man sieht es ja auch, es ist ja auch lokalisiert. Also das ist so eine Wolke, die quasi aus der Mitte von diesem dieser Röntgenröhre kommt. Naja.
Ja, kann man also offenbar aufnehmen.
Kopernikus 1966. Wie kann ich einen Lichtstrahleffekt nachbauen? Zum Beispiel Kirche, Strahlfeld durchs Fenster, sichtbar im Staub der Luft, Blitz, Fragezeichen.
Also Lichtstrahl, der durchs Fenster fällt, das klassische.
Volumetrische Licht sozusagen, also Licht, was man sieht. Mhm. Und ja, das funktioniert natürlich eigentlich nur, wenn auch wirklich da irgendwie Staub in der Luft ist oder irgendein Dunst, durch den sich das Licht dann auch bricht. Mhm. Also ohne den geht's nicht. Man muss also irgendwas in der Luft sein und nachbauen kann man ihn dann halt natürlich schon, indem man da, wo die Sonne reinstrahlen würde, halt irgendwie den Blitz hinmacht.
Richtig. Also zum Beispiel große Stativ nehmen oder lange Leiter und da den Blitz draufbauen, durch das Fenster scheinen lassen.
Oder vielleicht einen Snoot nehmen, wenn man nichts hat, und durch diesen Snoot dann einfach so einen Lichtkegel erzeugen.
Ja, dann hast du natürlich einen sehr dünnen Lichtkegel dann. Also muss man gucken, was man haben will. Aber du brauchst halt Staub in der Luft, also Staubdunst. Oder es gibt auch solche Nebelmaschinen. Du kannst natürlich, wenn es jetzt nicht gerade die Kirche ist, dann kannst du von mir aus auch mit Mehl oder sowas um dich werfen.
Na, das sinkt aber sehr schnell ab. Also
das macht schon eine ziemliche Sauerei, glaub's mir.
und was natürlich dann richtig wichtig ist, um dieses...
Bei Mehl würde ich übrigens das Feuer fernhalten dann.
Eine kleine Staubexplosion beim Blitzzünden oder so.
Nee, ich würd so einen Nebelwerfer nehmen. Die gibt's relativ klein und kompakt, gibt's die schon so für Bühneneffekt und sowas.
Richtig.
Ich glaube, die gibt's sogar auch akkubetrieben, wenn ich das mal richtig gesehen habe. Ja, sowas würde ich mal ausprobieren.
Und was natürlich ganz wichtig ist, also rein aus lichttechnischer Sicht, wenn du sowas fotografieren willst, dieser Lichtstrahl oder dieses volumetrische Licht, was du da siehst, ist nicht besonders hell im Vergleich zur Umgebung. Das heißt, es hilft natürlich schon sehr, wenn man das Ganze vor einem dunklen Hintergrund macht, auf den gar kein Licht fällt, damit sich das so richtig gut abhebt. Weil stell dir vor, das hast du vor einer weißen Wand. Dann wird's schwierig. Also such dir da irgendwie einen dunklen Hintergrund aus und sieh zu, dass der kein Licht bekommt, wie auch immer. Also da dann entweder irgendwas Dunkles hinhängen oder ganz einfach vor den Blitz noch irgendwie ein Stück Pappe machen an die Seite, dass dann also der Blitz nur in eine Richtung strahlt.
Ja, oder man braucht halt reichlich Blitzkraft. Oder so unterbelichten und damit Blitzpower dagegen halten.
Jo, Muckfoto, das Nikon Fisheye 16mm Vollformat hat einen Bildwinkel von 180 Grad. Wieso gibt es dann ein 14mm Weitwinkel? Hat das dann mehr als 180 Grad? Da ist immer die Frage, wie das gemessen wird. Wie messen die das, über die Diagonale oder messen die das über die Horizontale oder die Vertikale? Dann hat das auch noch ein bisschen was damit zu tun, ob dieses Objektiv, wie ist denn der Fachausdruck dafür? Also ob es die Linien gerade lässt oder ob es das Ganze, also ein Fischei macht ja dieses Rund.
Richtig, das Dingens, wird hier nicht der Fall sein.
14 mm wird wahrscheinlich ein
korrigiertes
sein, was quasi gerade ist. Also das heißt, das 14 mm kann durchaus einen geringeren Bildwinkel als 180 Grad haben. Aber es gibt Objektive, die mehr als 180 Grad machen. Da musst du dann unglaublich aufpassen, dass deine Füße nicht mit drauf sind.
Ist Happy Shooting hören und währenddessen im aktuellen CT digitale Fotografie blättern multitasken, fragt der CEE-AT.
Absolut.
Ja, ne?
Das ist Multitasken.
JL Passion, genau.
Kann man die Yongnuo Funk-Fernauslöser als Funkauslöser für Blitze und als Fernauslöser gleichzeitig nutzen?
Ja, auf unterschiedlichen Kanälen.
Aber nur, also du brauchst dann schon auch zwei Stück davon.
Richtig, also du hast einen Auslöser hast du in der Hand und ein Empfänger kommt an die Kamera, an den Auslöser, für die Kameraauslöser eben. Dann machst du auf Kanal 1 zum Beispiel. Dann machst du oben auf den Blitzschuh, machst du den zweiten Sender drauf und an dem Blitz eben deinen zweiten Empfänger und die sind eben auf dem zweiten Kanal. Und dann kannst du das so machen. Das geht.
Jo, Apographon, keine HS-Frage, nur... Gute Reise und viel Spaß in Nepal für Moni und Chris. Ja, kommen wir gleich noch dazu.
Mhm. Luminatik fragt, wie kriege ich schwarze Hintergründe im Studio wirklich schwarz? Stoff knittert und die Falten sieht man. Wenn du die Falten siehst, dann ist er nicht schwarz. So einfach ist das. Also du musst halt, du musst wirklich versuchen, wenn du jetzt keinen Stoff hast, der extrem lichtschluckend ist, sowas gibt es halt auch.
Ja, so Samt zum Beispiel.
So Samt, der schluckt relativ viel und wirft nicht so viel zurück, dann sieht man auch die Falten nicht so stark. Wenn du sowas nicht hast und es knittert, dann kannst du nur versuchen, das Licht vom Hintergrund möglichst fern zu halten. Du kriegst zum Beispiel auch einen grauen oder sogar einen weißen Hintergrund schwarz, wenn du da kein Licht drauf kommen lässt. Und das kannst du dadurch erreichen, dass du zum Beispiel Licht, was du von hinten auf dein Motiv kommen lassen möchtest, durch, früher sagte man Neger, wie heißt das jetzt politisch korrekt, ein Flag.
Ein Flag.
Abblockst, also das ist einfach nur ein Stück Pappe, was eben neben dem Blitz angebracht wird, damit es nicht auf den Hintergrund strahlt, sondern nur eben in die anderen Richtungen scheint. Und Licht, was von vorne kommt, das kannst du vom Hintergrund fernhalten in zwei Möglichkeiten. Und zwar erstens das Motiv möglichst weit weg vom Hintergrund, soweit es dir halt irgendwie da möglich ist, damit du da eine Entkopplung schon mal hinkriegst. Und zweitens das Licht möglichst nah dran an dein Motiv. Denn das Licht, das nimmt ja mit steigender Entfernung stärker ab, also im Quadrat. Das heißt, je näher deine Lichtquelle an dem Motiv ist, desto intensiver wird der nahe Bereich beleuchtet und desto weniger intensiv der entfernte Bereich. Also je größer der Abstand von Motiv zum Hintergrund ist, im Verhältnis von Motiv zum Blitz, desto weniger Licht hast du auf deinem Hintergrund. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. War es das?
Ja. Ja.
Also Licht nah ran ans Motiv und Motiv ja, weit weg
vom Hintergrund. Es geht immer ums Licht. Also natürlich kannst du den Hintergrund spannen und alles Mögliche, aber...
Ja, Bügeln hilft zum Beispiel auch.
Bügeln hilft auch, dann sind auch nicht so viele Falten drin. Aber nee, tatsächlich, das Licht ist es. Also je nachdem, wenn das Licht da nicht drauf fällt, ja, dann ist er eben schwarz.
So einfach genau. Ansonsten hilft noch die Nachbearbeitung.
Pixelfetisch, kennt ihr ein gutes Backup-Programm für Windows-User? Hat man schon mal, weiß ich immer noch nicht genau, weil ich kein Windows mehr benutze, aber...
Es gibt zwei, die ähnlich funktionieren wie Time Machine. Das eine nennt sich Genie Timeline. Das ist die eine Software, die möglich ist.
Also Genie quasi,
Genie. Genie, genau. Genie, genau. Genie Timeline.
Ich hau dir gleich aufs Genie.
Und das andere ist von, wie heißen sie, ganz bekannte Backup-Dinger, Image-Erzeuger, irgendwas mit Acronis, glaube ich, Acronis Backup. Die haben so ein Live-Backup oder sowas nennt sich. Also mit der Software kannst du Images ziehen, aber du kannst dann eben auch eine Live-Backup einrichten und dann macht
der alle. Oh, da steht's in den Twitter-Fragen. Spukspecht schreibt das nämlich dann als Antwort. Für mich ist Acronis immer noch das Mittel der Wahl, schreibt er.
Ja, siehst du wohl.
Und dann muss ich die doch nicht gegen das Genie treten.
Also das sind die zwei, die es gibt, kosten auch ungefähr ähnlich.
Das ist jetzt lustig.
Vorteil Acronis ist, dass du eben auch ganze Images machen kannst. Wo willst du mich hintreten?
Ins Genie. Ja, du hast zwei Stück davon.
Ja. Ich wette, da finden wir noch ein drittes im Körper.
Bei dir wundert mich dann eh nichts mehr. Na gut, machen wir nochmal weiter in der Sendung. Viel haben wir nicht mehr. Da Sigi aus Österreich schreibt, hallo Lustigschießer, in der Beilage sende ich euch eine Mailbeilage, die mich erreicht hat zum Thema Fotografie. Wenn ihr es schon kennt, dann war es umsonst auf jeden Fall gratis. 3-2-1 Happy Shooting. Das ist ein PDF. Was ist denn das? Du hast das nämlich bekommen.
Ja, ich habe mir das schon mal angeguckt. Das ist wahrscheinlich schon mal durch die Blogosphäre oder sowas gegangen. Ich kannte es jedenfalls noch nicht. Wir sehen da den Grand Canyon, du kennst ihn. Du warst ja schon mal da und da gibt es ja sehr steile und auch sehr tiefe Abgründe und teilweise steht da so eine Felsnadel empor. Jetzt kann man sich vorstellen, man steht quasi ganz nah am Abgrund, an diesem gewaltigen Abgrund und so in Sprungweite vor einem ist so eine Felsnadel, die so da hervorsteht. Und jetzt stellt euch vor, auf dieser Nadel, also links, rechts, so alles einen Schritt entfernt, geht's 900 Meter ganz senkrecht runter. Aber obendrauf steht jetzt ein Fotograf mit Stativ und macht ein Foto. Mhm. Wohl vom Sonnenuntergang, wenn ich das da richtig gelesen habe. Und dann stellt er sich halt die Frage, was macht er da und wie kommt er da hin und warum macht er das nicht von dem sicheren Standort etwas weiter eben auf der sicheren Seite, also auf dem festen Grund. Ja, und vor allen Dingen, wie kommt er wieder zurück? Und da ist dann wohl ein Fotograf lang genug da geblieben, wenn das kein Fake ist, wovon ich jetzt mal hoffentlich ausgehe. bis er wieder zurückgegangen ist. Und da sieht man den Typen, übrigens mit Sandalen, wie er dann seine Fotoausrüstung schnappt und dann einen beherzten Sprung über diesen 900 Meter Cliff macht an die feste Seite, sich dann da irgendwie ja festhält noch mit einem Arm und ja, dann ist halt beschrieben, dass er wohl erst die Fotoausrüstung nach oben gewuppt hat und sich dann selbst da hochgezogen hat.
So. Also im Grand Canyon war ich noch nicht selber. Ich war beim im Canyonlands National Park.
Das ist
quasi der kleine Bruder von Grand Canyon, aber hat wohl den Vorteil, dass es halt wirklich nur einen Bruchteil des Tourismus gibt. Also du hast das quasi für dich allein, das Ding. Aber da gibt es dann auch so Ecken, wo du so einige hundert Meter über dem Nichts irgendwie so auf so einen kleinen Felsvorsprung rausgehen kannst und dann nur hoffst, dass der Stein, auf dem du dich da gerade befindest, nicht irgendwie abbricht. Man muss es aber mal getan haben, einfach schon aus Kitzelgründen.
Ich muss sowas nicht getan haben.
Musst du nicht?
Nein. Ich kann mir die Hose auch so voll scheißen, da muss ich nicht über so einen Abgrund springen.
Ja, also es gibt, also ich bin ja jetzt dann mit Moni zusammen und John und noch ein paar anderen Fotografen die nächsten Zeit. Ach übrigens, genau, ist jetzt erstmal kurz Pause mit Happy Shooting für ein paar Wochen. Wenn ich nicht von unterwegs irgendwas schicken kann, weil wir sind wieder im Himalaya und da gibt's dann schon auch so Situationen, wenn man so mal über so eine Hängebrücke über einen mehrere hundert Meter hohen Abgrund sich bewegt, das ist schon interessant, also irgendwie wird man da auch dann auch ein bisschen cooler, wenn man es ein paar Mal einfach machen muss, weil dann nichts anderes übrig bleibt. Geht schon, ja. So ja. Die Abgründe.
Ja, also ja, du sagst es gerade schon, es geht wieder ins Himalaya.
Genau, wir gehen wieder.
Wohin denn diesmal?
Also nachdem wir die letzten zwei Jahre uns quasi alle drei Seiten vom Everest angeguckt haben. Oh, man muss mal einen Schluck trinken hier. Werden wir dieses Jahr zum Berg Kailash gehen. Und der Kailash ist der... Ich habe das nachgelesen, das ist der heilige Berg der Hindus und auch der Buddhisten. Also der Hindu muss wohl einmal im Leben den Kailash umrundet haben, so zu Fuß.
Das habe ich mal in der
Doku gesehen. Im Uhrzeigersinn. Ja. Und sonst kommt er irgendwie nicht ins Nirvana. Und das machen dann auch irgendwie da einige. Und wir machen diesen Kailash-Trek eben auch. Also das ist diese Umrundung findet irgendwie so in... ich weiß nicht genau, 5000 plus irgendwas Metern statt, also relativ hoch, gehen wir da rum. Wir werden damit von Kathmandu aus, also von Nepal aus nach Tibet fahren und dann in Tibet uns noch so diverse Städte und Klöster und so weiter anschauen auf dem Weg dahin. Wir werden damit entsprechend mit so Jeeps unterwegs sein und dann dort den Kailash dann in, ich glaube, 3-4 Tage sind wir da zu Fuß unterwegs. Natürlich alles mit Kamera, wie sich's gehört.
Schönes Stichwort. Ich meine, wir kriegen ja immer wieder Post, die uns fragen, was nehmen wir denn so mit, wenn wir in Urlaub fahren? Und ich bin da ja meistens nicht so extrem unterwegs. Das heißt, ich nehme eigentlich immer meinen Fotorucksack mit verschiedenen Objektiven und Kamera und so weiter. Vielleicht auch nochmal ein oder zwei Blitze. Das hängt immer davon ab, wie lange ich irgendwo hingehe. Aber so auf Tagesausflügen, da muss man sich dann doch beschränken. Da will man ja nicht alles mitnehmen. Und bei dir ist das jetzt ja quasi, das sind ja jetzt ganz viele Tagesausflüge am Stück. Das heißt, was nimmst du jetzt überhaupt mit? Du schleppst jetzt ja nicht deine ganze Ausrüstung mit, oder?
Wer jetzt diese Everest-Track-Geschichte irgendwie über die letzten Jahre bei mir verfolgt hat, es gab ja auch einiges im Video und habt ihr immer wieder davon erzählt, der wird ja mitbekommen haben, dass ich dann schon auch mittlerweile immer mehr so die Tendenz habe zum Leichtreisen. Also beim ersten Mal hatte ich noch irgendwie, was weiß ich, wie viele Objektive und Sachen dabei und hier noch ein Filter und da noch was. Und wenn man dann mal so in der Höhe irgendwie zu Fuß unterwegs ist, na, dann hat man irgendwann keinen Bock mehr, so viel Zeug rumzuschleppen. Das ist einfach, jedes Gramm zählt. Und irgendwann lernt man dann auch ganz gut, sich mit relativ wenig da irgendwie zurechtzufinden. Und für mich heißt das mittlerweile, die 5D Mark II kommt mit. Die hat schon zweimal da gute Dienste geleistet. Die wird es auch noch ein drittes Mal tun. Ich habe zwei Objektive dabei. Das 24 bis 105. Das zwar in den Grenzbereichen, in den extremen Brennweitenbereichen, so ein bisschen seine optischen Defizite hat. Also es macht dann schon mal so bei 24 Millimetern etwas spielt etwas mit den Aberrationen und so und macht halt so ein paar lustige Verzerrungen. Aber das ist alles nicht so wild, weil man hat viel Licht, man kann auch ganz gut noch ein bisschen abblenden und manchmal muss man sogar, weil einfach zu viel Licht da ist. Also das 24 bis 105 ist einfach ein gutes Universalobjektiv. Es ist robust, es macht einiges mit und hat mich eigentlich bisher immer erfreut auf solchen Gelegenheiten. Und für die Innenraumgeschichten nehme ich halt noch ein 50er 1.4 mit. Das ist so.
Das 1.4er.
Ja, okay. Das 1.4er. Das ist ein bisschen stabiler gebaut als das Joghurtbecherchen und
ja, das wäre blöd, wenn dir das unterwegs auseinanderfällt. Ne?
So klön, wenn ein Jack drauf tritt oder so. Ja, ja, und dann nehme ich, also mit der Kamera wird dann auch Video geschossen. Übrigens, das 2010er Everest-Track-Video-Zeug ist gerade in Arbeit. Also es wird dann etwas verspätet dann doch noch kommen, aber es kommt.
Es ist immer eine Saison zeitversetzt, glaube ich, die Videos. Ne?
Nicht ganz, bisher eigentlich nicht, aber das ist auch, es ist nichts Zeitkritisches drin. Also die Geschichten, die da passiert sind, die sind auch irgendwie ein Jahr später noch extrem interessant. Und ja, ich arbeite jetzt gerade mit einem Video-Editor zusammen, der mir da ein bisschen...
Gibt doch jetzt dann demnächst Final Cut X und dann...
Das macht alles von selber.
Alles genau. Automatisch.
Naja, egal. Also das ist auf jeden Fall die Foto- und Videokamera. Dann kommt wieder die Kodak ZI-8 mit, die ganz gute Dienste geleistet hat. Das ist diese kleine Flip-Kamera ähnliche. Also so. Apropos Flip-Kamera, Flip ist tot.
Ach, was?
Ja, ja, für die Flip gehört ja Cisco. Und Cisco hat irgendwie Flip gekauft und haben es jetzt gekillt, offiziell. Weil sie gesagt haben, das ist nicht mehr unser Geschäftsfeld, tschüss. Und da werden irgendwie 300 Leute entlassen und so. Und naja.
Tolle Geschichte.
Na egal, also, ja, die haben halt irgendwie...
Spalter! Klar, so, naja, muss mal gesagt werden.
Das ist iPhone und Co., weißt du? Die
naja, nehmen schon richtig.
Halt ganz viel Business weg.
Aber könnte man den 300 Leuten nicht was anderes geben? Gut, ist nicht unser Job, sich darüber Gedanken zu machen.
Nee, es ist nicht toll, aber naja, mal schauen. Gut, also das ist auf jeden Fall so die Auswahl. Ich nehme noch einen Polfilter mit, wobei den in der Höhe, da ist so wenig Zeug in der Luft, was irgendwie stört. Also der ist eher für in der Stadt, um da so ein bisschen die Kontraste und die Farben ein bisschen knalliger hinzukriegen.
Hast du den Polfilter, hast du den als Scheibe oder hast du den als Schraub?
Das ist ein Schraubpolfilter.
Okay.
Das ist so ein B&W irgendwas, ein ganz ordentlicher. Also der hat auch richtig Asche gekostet, aber der hat mir jetzt auch schon viele Jahre...
Das ist wahrscheinlich 77 mm, ne? Das kostet ein bisschen
77 mm, genau. Mhm. Der ist, ja, billig war er nicht, aber ist eine Anschaffung, die ich trotzdem wieder machen würde, weil
ja, er uns
doch oft geholfen hat. Ne, und dann ist natürlich jetzt ganz interessant, wir hatten ja diese Show noch kein Analog-Thema, aber jetzt kommt eins, weil die Moni nimmt nämlich neben ihrer D200, Nikon D200, nimmt sie diesmal auch noch analoge Kameras mit und Filme. Mhm. Und nicht nur das, sondern auch Entwickler und Entwicklerdose. Wir wollen nämlich eine der höchsten Filmentwicklungen der Welt machen. Also
mit Kaffee Null, oder?
Kaffeenol beziehungsweise A49. Das okay. ist ein relativ harmloser Entwickler, der ziemlich gut, einen ziemlich guten Temperaturbereich hat, in dem er funktioniert. Weil da oben irgendwie Wasser auf exakt 20 Grad halten ist nicht so leicht. nee, also wir haben quasi Zeug dabei, um dann auch wirklich oben im Zeltlager auf 5.500 Meter Höhe irgendwie Filme zu entwickeln.
Ja, ja, da bin ich aber gespannt. Das
ist natürlich Teil des Workshops. Also es ist ja nicht so, dass ich kriege ja jetzt immer wieder so den einen oder anderen Tweet oder die E-Mail so, na Chris, wünsche dir einen schönen Urlaub und so. Ist natürlich nur teilweise Urlaub. Ist natürlich nicht auch
nur Spaß.
Ist natürlich auch Arbeit, weil das ist natürlich ein Fotoworkshop. Der geht halt dann in diesem Fall wieder 3 Wochen lang. Mhm. Und also Johns Job ist es quasi irgendwie, dass die Reise funktioniert und dass die Leute einen geilen Track haben. Und mein Job ist es so in der Hauptsache, dass die Leute dann auch nach Hause kommen und ja, mit guten Bildern nach Hause kommen und das Rüstzeug dafür haben, dann diese paar tausend Bilder auch irgendwie zu bearbeiten. Mhm. Also dafür kommt ein Laptop mit, dafür kommt Lightroom mit, dafür kommen irgendwie diesmal der MacBook Air übrigens mit SSD, also höhentauglich, müssen wir uns nicht mehr über die Festplatten irgendwie zu viele Gedanken machen.
Ja, und der ist schön klein und leicht, ne?
Und der wiegt nicht so viel.
Ist ja, ja ein bisschen dicker als das iPad, aber ansonsten ist es ungefähr das Format, ne?
Ja, und es läuft halt Lightroom drauf.
Ja, eben.
Und ansonsten wieder viele, viele Speicherkarten für die digitale Seite. Also ich werde auch dieses Jahr nicht mehr mit irgendeiner Disklösung arbeiten, sondern ich habe halt hier eben hier mehrere Pixel Pocket Rockets voll mit 4 Gigabyte Karten, die immer noch verdammt gute Dienste leisten. Mhm. Und die dann halt, wenn sie voll sind, in die Tasche kommen. Übrigens, schönes, einfaches System. Ich habe das jetzt mittlerweile, oder habe es eigentlich immer schon so gemacht, wenn die Karte mit dem bedruckten Label nach vorne drin steckt, dann ist sie noch leer. Und wenn sie dann umgedreht drin steckt, also mit der beschriftbaren Seite der Karte nach vorne, dann ist die Karte voll. Und ich habe da noch nie eine doppelt irgendwie voll gemacht oder so. Hat also immer gut funktioniert.
Ja, man überschreibt sie auch nicht aus Versehen. Ne? Im Zweifel sagt einem die Kamera full.
Naja, aber simples System und das hat immer wunderbar funktioniert und davon nehme ich wieder wahrscheinlich irgendwie so.
Was ich übrigens empfehlen kann, wenn ihr das an eurer Kamera einstellen könnt, stellt die so ein, dass ihr keine Fotos machen könnt, wenn keine Speicherkarte drin ist.
Oh ja, das ist, glaube ich, das Erste, was man umschalten sollte an so einer Kamera. Wobei manche der oder viele von den neuen, zumindest die kompakten, die haben ja so ein bisschen Speicher eingebaut. Die haben ja so für 5 Bilder irgendwie Speicher drin manchmal.
Und wenn du die Karte reinsteckst, dann haut er sie dann drauf. Aber die Canon zum Beispiel macht es nicht, also die Spiegelreflex. Mhm.
Also da kann man schon durchaus aus Versehen mal irgendwie Bilder schießen, ein paar Stunden lang und sich dann wundern, warum die Karte nicht voll wird.
Ja, ich meine, es steht immer irgendwo, aber man weiß ja, wie es ist. Ne? Vor allen Dingen in der unbekannten Umgebung und so, andere Eindrücke. Genau. Das würde ich mal abschalten vor so einem Trip.
Ja, also reduziertes Equipment, wie immer, oder wie fast eigentlich seit letztem Jahr. Aber diesmal irgendwie die Analog-Ecke mit rein, ein paar Filme, ein paar guten Entwickler. Übrigens ein altes DDR-Produkt, dieser A49. Also die Zuhörer aus dem Osten kennen den vielleicht noch. Das Schöne ist, dass der als Pulver kommt. Das heißt, man kann ihn einfach auch mal irgendwie zum Reisen transportieren.
Ein Instant-Entwickler.
Sozusagen. Und der Fixierer auch. Also das gibt's alles auch in Pulverform.
Tüte auf, Wasser drauf. Fertig.
Was? Wie meinen?
Ja.
Wie auch immer. Nee, also das heißt aber auch, dass die nächste Happy Shooting dann ein bisschen mit Verspätung kommt. Und zwar...
Ja, wir haben ja gelernt, dass das nicht so stabil ist mit den Verbindungen da aus.
Ja, wir haben auch diesmal, weil es halt irgendwie eigentlich zu viel Aufwand war für das, was rauskam, haben wir auch dieses Jahr kein Satellitentelefon mehr dabei.
Das ist ein Stressfaktor weniger da für euch. Ich meine, wenn es jetzt immer gut geklappt hätte, wäre ja cool, aber...
Ja, dieses Mal ist der Track auch in einem Bereich, in einem Gebiet, wo man zur Not wahrscheinlich sogar noch irgendwie... Naja, so ganz abgelegen hat man wahrscheinlich keinen Empfang mehr auf dem Handy, aber da ist man nicht so weit weg jetzt von der nächsten Möglichkeit, irgendwie zu telefonieren. Letztes Jahr waren wir ja wirklich 10 Tage im Nichts, da war ja gar nichts. Mhm. Da war ja nicht mal konnte ja nicht mal ein Hubschrauber reinfliegen oder so. Also dieses Jahr sind wir da haben wir ein bisschen runtergeschraubt, weil halt irgendwo der Aufwand zum Nutzen dann doch in keiner Relation steht. Das heißt auch diesen Tracker, der uns dann irgendwie auf einer Karte immer so draufzeichnet, wo wir gerade sind, den wird es dieses Jahr auch nicht geben. Da sind wir irgendwie einfach ein bisschen mehr. Weißt du, Tibet ist ja auch eh das Problem. Also wenn man mal, also von Nepal aus kann man ja noch mal ab und zu so ein bisschen twittern und so. Aber von Tibet aus, da ist es quasi fast unmöglich. Ich habe mal geguckt, also so Mobilkontingent. Also Tibet hat eine ganz gute Abdeckung, China Mobile. Mhm. Aber Mobilkontingent, da zahlst du dann für 50 MB... mit so einem speziellen Travel-Tarif, was weiß ich, so eine Asien-Option, zahlst du bei T-Mobil irgendwie 25 Euro für 50 Megabyte.
Super.
Und also so grob, ich nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, daran erinnere ich mich jetzt gerade. Und was du davon nicht verbrauchst von den 50 Megabyte, verfällt am Ende des Tages.
Ja, richtig so.
Das heißt,
nutz es doch.
Ja, und du weißt ja schon, wenn man heute mal eben irgendwie eine Webpage aufmacht, dann kann man schon mal durchaus für eine einzige Webseite irgendwie 2 bis 3 Megabyte verbrauchen. Das geht heutzutage.
Ja, es kann auch mehr sein.
Mhm. Und kann auch durchaus mehr sein. Das heißt, einmal eben twittern oder so. Also ich habe schon extra geguckt und habe mir schon extra irgendwie so Twitter-Clients ausgesucht fürs iPhone, die auch wirklich nur senden, nicht empfangen und die auch nur wirklich minimal, also ich bin irgendwie bei 17 Kilobyte für einen Tweet gelandet, so als minimalste Möglichkeit. Ist ja schön und gut, aber dann werden diese Dinge irgendwie in 100 Kilobyte Paketen abgerechnet. Das heißt, du machst einen 17 Kilobyte Tweet und
hast 100 sind weg.
Und 100 sind weg oder so ähnlich. Also das ist eine Goldgrube. Das ist unglaublich. Ich kann es nicht fassen, wie teuer das ist. Also es wird wahrscheinlich einfach nicht passieren. Und ich habe ja letztes Jahr dann auch versucht, aus einem Hotel in Tibet, die hatten WLAN, und habe dann versucht, von dort aus eine E-Mail mit einem MP3-Anhang nach Deutschland zu schicken, so von wegen hier, hallo, mal kurz Hallo gesagt von unterwegs. Und ja, die ist nicht gebounced, die ist einfach verschwunden.
Die ist einfach weg, ey. Ich habe hier schon gesessen, habe gedacht, Mensch, ne, so der Arsch hier, kann er sich nicht mal wenigstens melden, wenigstens hat mal eine MP3 senden und nichts kommt an. Ja, aber kann er nichts dafür, weil geht einfach nicht durch. Und du hast ja nicht mal ein Feedback gekriegt, ne? Das nach dem Motto, nee, sorry, geht nicht raus, verboten oder nicht erlaubt oder.
Ich dachte, es wäre drüben. Also, naja, egal. Ja. Also, Tatsache ist, während ihr die Sendung hört, sind Moni und ich schon unterwegs nach Kathmandu. Wahrscheinlich schon dort. Und sind dann erstmal irgendwie ein paar Wochen weg. Und
wann haben wir denn geplant?
Die nächste Happy Shooting ist wahrscheinlich dann dran am 12. Mai und bis dahin, ja, sorry, müsst ihr halt ein bisschen alte Folgen aufhören. Gibt ja vielleicht auch noch eine Menge alte Folgen, die ihr noch nicht gehört habt. Oder geht einfach zur Abwechslung mal raus und schießt Bilder. Das wäre mal ein ganz neues Konzept.
Das ist ein super Konzept, weil dabei lernt man nämlich was. Und Richtig. Dafür haben wir natürlich auch eine schöne Aufgabe für euch. Jetzt haben wir nämlich gerade dieses blöde Timing-Problem, dass jetzt am Donnerstag, wo diese Folge rauskommt, läuft die aktuelle Aufgabe aus. Du bist aber weg, das heißt, wir werden auch keinen Gewinner ermitteln. Ich könnte das zwar alleine machen, aber es ist ja Blödsinn. Also wenn, dann machen wir das zusammen. Ihr sollt aber was zu tun haben in der Zeit. Und weil der Zeitraum relativ lange ist, haben Chris und ich uns gedacht, das wird mal eine etwas strengere Aufgabe. Wir machen einen eisernen Fotografen. Kennt ihr vielleicht von der Motivklingel, von Monis Motivklingel.
Wir klauen jetzt einfach das Konzept mal bei der Moni. Sorry, Moni.
Moni ist ja dann auch weg. Die kann mir ja nicht wehtun. Die kann ja höchstens dich treten.
Sollen sie dann mich treten? Wer das irgendwie nicht kennt, also bei Moni, monismotivklingel.de gibt es das doch auch immer wieder, diesen eisernen Fotografen, wo sie drei Begriffe stellt, drei Themen für ein Bild und diese müssen dann auch alle da irgendwie drin vorkommen. Das heißt, diesmal habt ihr ein bisschen mehr Zeit, aber ihr müsst auch ein bisschen was tun und natürlich gibt es da auch wieder was Tolles zu gewinnen, was wir aber jetzt noch nicht sagen, was es ist. Aber es, wie ihr aus Vergangenheit wisst, es lohnt sich dann doch mitzumachen, also tut's. Und zwar sind die drei Dinge. Das erste heißt Stein.
Stein.
Das ist noch einfach.
Kann ich mir was drunter vorstellen.
Richtig. Das zweite, was auch noch in dem Bild drin vorkommen muss, heißt weich.
Das habe ich mir ausgedacht.
Das ist ganz toll. Brav so. Also, Thema 1 Stein, Thema 2 weich. Und um das Ganze noch ein bisschen zu würzen, haben wir auch noch eine Komplikation mit reingenommen. Das Nummer 3.
Chris zu verdanken.
Das habt ihr mir zu verdanken, dürft ihr auch mir böse sein. Verzerrung.
Also, wir wollen von euch ein Foto sehen, in dem alle drei Begriffe oder Konzepte zu erkennen sind. Stein, weich, Verzerrung.
Ja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
Die Aufgabe läuft vom 14.04.2011 bis 5.05.2011. Jetzt brauchen wir noch einen schmissigen Flickr-Tag, wo wir den einfach EF1 nennen, für Eiserner Fotograf 1.
HSEF1.
Genau, HSEF1.
Ich schreibe das mal hier rein. HSEF. Ah ne, hast du schon. Okay.
Habe ich schon.
Gut. Mach das mal. Stein, weich, Verzerrung.
Genau. Tag ist HSEF1, das Ganze in die Gruppe Happy Shooting. Ja, bis zum 5.5. habt ihr Zeit. Und natürlich gibt es auch wieder was Schönes zu gewinnen. Was, das werdet ihr dann sehen.
Ja, ich muss mal gucken. Also irgendwann muss ich hier mal Platz kriegen. Ich habe hier noch so Zeug in der Ecke stehen. Vielleicht wird es was 2,15 Meter Großes. Mal schauen.
Ja, schauen wir mal.
Gut. Ja, das war's dann. Wir haben noch eine Aufgabe zu erfüllen hier. Und zwar
das hier.
Das da.
Oder auch das da. Manchmal sogar das da. Das ist der Hammer. Jo. Ja, das hat uns der Robert geschickt. Das ist seine Nikon F2. Und
richtig.
Zwar mit MD3 Motorantrieb und MB2 Batteriegehäuse. Maximal 2,5 Bilder pro Sekunde.
die F2 ist ja schon eine geile Kamera. Also Spiegelreflex, kein Bild. Und mit dem Motorwinder ein giftiges Tier, wie man das so hört.
Das war damals ein Traum von mir. Das konnte ich mir nie leisten mit Motor. Ah. Also die ersten zwei waren normal ausgelöst. Die nächsten zwei waren Einzelbilder mit dem Motorantrieb. Und das letzte waren 10 Serienbilder mit dem Motorantrieb. Tja, danke einfach. Robert.
Einfach nur der Hammer.
Nikon F2.
Ja, na gut, dann sag ich jetzt mal, wir sind am Ende. Wir wünschen euch jetzt ein paar schöne Wochen ohne uns.
Genau, genießt das Aprilwetter.
Genau,
genießt das Wetter. Schöne Fotos.
Nee, geht raus, macht schöne Fotos. Es ist, glaube ich, schon auch keine schlechte Idee jetzt irgendwie, sich mal dem Frühling zu widmen mit der Kamera.
Oh, ne? Teilweise tolles Licht, wo wir gerade vorhin das mit diesem voluminösen Licht hatten. Geht ganz toll. Also wenn es jetzt richtig mal geregnet hat und dann strahlt die Sonne da durch diese dunklen Regenwolken durch, da kann man schöne Aufnahmen machen.
Ja, dann tu das mal. Wir werden es auch tun. Du in Nordheim, ich in Bamberg, Kailash.
Ja, ist ja um die Ecke quasi.
Ja, ist ja nicht weit. Ja, dann in diesem Sinne, mach's gut und 3, 2, 1,
Happy Shooting! Halt, bleib
jo,
da.
Ja, wir haben was vergessen. Stopp, wir haben was vergessen.
Chris, da ist ja noch ein Workshop reingerutscht.
Richtig, da muss ich ja, sorry, aber komplett vergessen. Und zwar 3.4. Dezember.
Man hat ja richtig gehört. Dezember.
Ja, ihr habt richtig gehört. Wir machen nämlich einen Dresdner Weihnachtsmarkt-Workshop. Das wird ein Street-Nacht-Stadtfotografie-Workshop. Wir werden lernen über extreme Belichtungen, also was macht man denn, wenn es denn wirklich dunkel ist und wie kriegt man trotzdem noch gute oder interessante oder schöne Bilder hin? Wir werden uns dort wahrscheinlich des Nächtens auf dem Weihnachtsmarkt, also das ist der berühmte Dresdner Striezelmarkt, das ist glaube ich einer der ältesten Weihnachtsmärkte Deutschlands und auch einer der schönsten, und wir sind wieder im World Trade Center, haben also dort einen schönen, tollen Raum, in dem wir uns da, so ein halbrunder Raum, in dem wir uns da oben irgendwie eben, was weiß ich, wie viel den Stock irgendwie Dresden von oben angucken. Ja, ich weiß nicht, wo es diesmal ist. Achso,
stimmt. Letztes Mal war es 14. Hm?
Aber es ist gerade, ich habe gerade den Mietvertrag dafür unterschrieben. Also es ist fertig, 3.4. Dezember. Und wenn ich es schaffe, vor Nepal und Tibet noch die Website fertig zu machen, dann könnt ihr euch auch schon anmelden. Der findet, wie gesagt, in Dresden statt. Wir hatten ursprünglich Leipzig geplant, aber das ist irgendwie, hat es halt dann doch nicht geklappt. Und es ist jetzt wieder Dresden geworden, aber das ist klasse, weil das kennen wir schon, und der Striezelmarkt, da freue ich mich drauf, weil das
war doch auch toll, ja.
Nee, und der Markt ist einfach geil, also sorry, ja. Das ist einfach irgendwie, wenn Weihnachtsmarkt, dann da, und keine Sorge, wir werden uns dann an einem der Abende dann auch wirklich hier irgendwie den Weihnachtsmarkt gründlichst vorknüpfen mit Kamera und vermutlich auch mit einem Becherchen Glühwein, ne?
Ja, also wer Glühwein mag,
Man muss nicht. Muss man keiner. Muss,
ist keine Pflicht, ne?
Aber ich schon. Eine
schöne Bratwurst oder.
Aber ich schon. Also, das war's. Jetzt,
jetzt
gut
aber.
Und nochmal 3, 2, 1. Tschüss.
Ja, schön.
Ja, kleb einfach hinten dran.
Klebe ich dran.
Klasse. Dann habe ich jetzt auch genug Druck, die Website wirklich noch fertig zu machen. Oh nee, der hat Hobby und McNally zum Happy Shooting Dings gebracht.
Ja.
Ist ja geil.
Hello, I'm David Hobby from Strobus.com. 3, 2, 1, Happy Shooting.
3, 2, 1, Happy Shooting.
3, 2, 1,
Happy Shooting.
Happy Shooting. Okay.
Yeah.
All
right.
Okay.
All right.
Okay, hi. I'm Joe McNally. I'm here in Washington, D.C. with the Flash Bus Tour. 3, 2, 1, Happy Shooting!
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.